Ab geht's.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Guten Tag.
Schon wieder guten Tag.
Ja, immer. Man weiß ja nicht, wann das gehört wird.
Ach ja,
ja, aber es ist spät abends.
Ja. Ja, wir sind wieder online. Wir schauen mal, über was wir heute so sprechen. Wie immer kaum vorbereitet. Und werden uns heute mal über ein paar Sachen SPS wieder unterhalten. Lange Pause ist, haben wir hinter uns, ja, hat immer nicht gepasst, aber jetzt sind wir wieder da. Alte, frische und komplett. Nils ist da.
Richtig, frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Genau, und Patrick auch.
Jo.
Und dies ist ein Weihnachtsspecial für uns. Wir wollten unbedingt dieses Jahr noch irgendwas aufnehmen, damit wir es sagen können, dass wir das dieses Jahr noch geschafft haben, diese Aufnahme. Und legen wir los, wa? Was haben wir für Neuigkeiten? Erstes steht oben drauf. Wir sind bei Spotify zu finden.
Genau. Wir haben uns mal eine Hilfe geklickt, um auch auf anderen Plattformen unsere Folgen zu veröffentlichen. Sind jetzt bei Spotify und auch unsere Homepage, da kann man die Folgen direkt hören. Wird vorerst erstmal weitergeleitet. Aber sie sind hörbar auch über die Homepage, also man muss nicht unbedingt bei Spotify oder Apple Podcast oder wo waren wir noch? Ich glaube, das war's, ne?
Ja.
Sein. Man kann die auch einfach über einen Browser runterladen oder online anhören. Genau. Das haben auch schon so ein paar gemacht. Über Spotify bzw. unsere Homepage haben wir schon 36 Downloads melden können. Und der Apple Podcast hat auch schon 32 Downloads. Das heißt, ein paar Zuhörer scheinen wir schon zu haben.
Ja. Das ist voll das Fame.
Ja.
Geht steil.
Ja, geht voll steil.
Ja, ein bisschen Werbung machen wir immer mal über LinkedIn, Facebook und... Wo sind wir denn noch?
Twitter? Nee.
Twitter.
Doch, Twitter. Doch. Ja.
Ja.
Okay. Wir hatten Twitter.
Ja,
das habe ich mal angelegt.
Ah, okay.
Ja, das sind so die drei, wo wir mal ein bisschen Werbung ab und zu schalten oder veröffentlichen, dass es eine neue Folge gibt.
Genau.
Genau.
Sehr schön.
Ich erzähle es einfach, hallo.
Du erzählst, ja, ist auch gut. Wenn du einen großen Bekanntenkreis hast, dann werden wir das ja merken. Ja.
Rauchzeichen.
Ja, ich habe noch gar nicht geguckt. Wir haben ja natürlich auch Feedback. Warte mal, Feedback-Runde. Jetzt muss ich ja wirklich mal gucken, ob wir E-Mails bekommen haben, aber ich glaube nicht.
Das habe ich auch noch nicht geguckt.
Ich gucke mal eben. Ich schätze mal, das habe ich hier auf meinem anderen Client, habe ich das ja drauf, glaube ich. Da ist, glaube ich, noch nichts eingetroffen. Da muss ich ja natürlich mal unsere Hörer mahnen, dass... Tatsächlich.
Das geht so nicht weiter.
Das geht so nicht weiter.
Es bleiben einfach keine Fragen offen.
Nee, ach so, ja, das stimmt. Das kann natürlich auch sein, dass das alles, dass da keine Fragen offen sind oder dass wir alles, dass wir Profis sind und überall das Richtige sagen und wissen und dass da nichts weiter zu erweitern oder zu Kritik zu erwähnen ist. Ja,
ja, die wichtigen Themen kommen ja erst noch, wo wir richtig interessant werden. Wir laufen uns ja erst noch warm.
Ja, genau.
Naja, ich sag mal, die letzte Folge mit den Variablen-Namen, da haben wir ja auch mal in die Runde geschmissen.
Ja.
Das mal als Feedback zu bekommen, wie das andere so sehen.
Ja genau. Aber das sind ja, wenn ich, was hattest du gesagt? Ich habe beim Apple Podcast habe ich gesehen, die Folge haben auch nur 7 Stück gehört. Ne? Also das ist noch nicht so viel. Und deswegen muss man da, glaube ich, mal abwarten. Ich hoffe mal, das wird jetzt irgendwie demnächst mehr. Und man kriegt dann mal was zurück.
Mit Sicherheit.
Ja, aber ein Feedback haben wir hier noch offen, weil das letzte Mal habe ich, glaube ich, über die signifikante Länge eines Variablennamen gesprochen und habe gesagt, das waren immer 32. Das stimmt so nicht. Haben wir wirklich online ausprobiert. Die Variablenlänge ist bis 261 Zeichen ist die signifikante Länge. Dann mault, glaube ich, auch der Compiler.
Ja.
Irgendwie war denn, dass der gesagt hat, dass er zwei Variablennamen hat, die gleich sind, und dann geht das nicht mehr. Und 261 Zeichen, ich denke, reicht für einen Variablennamen, oder? Irgendwelche Einwände?
Könnte eng werden.
Das
glaube ich, lang genug. Erstmal.
Ich denke, das sollte man nicht länger machen als diese Zeichen. Also 32 ist wirklich ein bisschen, kann schon knapp werden. Aber
ja, wenn du natürlich mega Strukturen hast, kann das natürlich schon irgendwann knapp werden. Ne?
Ich glaube aber, dass ich glaube, die gehören nicht dann dazu, sondern dann
ist pro ist Variable.
Dann. Genau. Und bei anderen, also auf unserem System haben wir noch SVI-Variable, die sind natürlich dann begrenzt auf komplette Länge. Das heißt, auch die Struktur zählt dazu. Aber hier in dem Compiler ist das, glaube ich, nicht das Problem. Aber dann kann man die am Ende nicht mehr veröffentlichen. Ja, dann ist 261, ich weiß nicht, wo sitzen wir jetzt? Ähnliche Größe, ne? Ähnliche Länge, oder? War das noch länger?
Ja, 256, glaube ich.
Ja, genau. Genau. Aber das beruht denn auf den ganzen Namen, glaube ich, SOI-kompletten Namen, ja. Genau. Aber das ist Detail. Erstmal, das haben wir ausprobiert. Können wir das Thema abhaken? Also ist also nicht 32 Zeichen. Ich hatte das nur im Kopf, dass es früher mal so war oder ist oder was auch immer. Aber
naja, kann ja sein, dass sich das durch die
Laufe der Jahre mal.
Der Laufe der Jahre ein bisschen erweitert hat.
Ne? Genau. Ja, das war so Feedback. Sonst hatten wir eigentlich. Sonst kann man da jetzt. Haben wir sonst keine Feedback-Sachen mehr. Dann haben wir noch
Weihnachten war ja auch lang.
Weihnachten war lang, genau. Da ist.
Jo. War auch 261 Zeichen lang. Ja, ich habe mal ein kleines Off-Topic. Ich habe mir ja letztes Jahr im Februar mal ein E-Auto geleast und habe mir gedacht, ich guck mal über das Jahr, was ich so verbraucht habe und wie viele Einsparungen dabei so rausgekommen sind. Ich habe das jetzt natürlich auf irgendwelchen Grundlagen, nein, auf meinen Grundlagen berechnet, also auf den Arbeitspreis, den ich pro Kilowattstunde bezahle. Das ist mich noch recht günstig. Ich zahle nur 24 Cent glücklicherweise, weil ich einen Vertrag mit Fixpreis über 24 Monate gemacht habe, glücklicherweise. Und den Benzinpreis habe ich mal mit 1,80 Euro pro Liter berechnet, was ja zwischenzeitlich echt günstig war. Aber im Februar waren wir noch bei, weiß ich nicht, 1,70. Mittlerweile sind wir da auch wieder, aber zwischendurch war der auf 2,30.
Ja.
Noch höher. Ich habe es halt nicht mehr wirklich verfolgt. Genau. Also habe ich das einfach mal durchgerechnet mit 1,80 Euro pro Liter Sprit und einem Verbrauch von 6,5 Liter. Die hatte ich nämlich vorher grob bei meinem Benziner. Beim E-Auto verbrauche ich 16,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und ich habe eine Fahrleistung von 18.437 Kilometern gehabt, als ich das abgelesen habe. Und das habe ich dann einfach mal umgerechnet. Und dabei ist rausgekommen, dass das E-Auto 1.424 Euro günstiger, oder habe ich angespart, über die 10 Monate, die ich das Auto jetzt habe. Das also das macht sich bei den Preisen schon Ach so, echt bemerkbar und hat sich gelohnt.
Ja. Also du hättest über 2000 Euro bezahlt und 700 Euro,
genau.
700 Euro hast du jetzt nur. Ja, Wahnsinn.
Und das ist dann nur fürs Benzin, ne? Das ist jetzt noch kein Öl und Verschleiß so weiter drin, was ja da beim Benzin auch ein bisschen mehr ist.
Wahrscheinlich.
Ja, so Verschleiß habe ich jetzt weggelassen. Man kann da noch rumstreiten, sagen, ich habe das jetzt ja geleast, das kostet so und so viel Euro pro Monat. Warum habe ich das nicht mit reingerechnet? Neuen Benziner hätte ich auch geleast.
Ja.
Und die sind halt auch ähnlich teuer. Also
ja, ja,
das sind wirklich keine Welten. Das sind E-Corsa, also jetzt auch kein Tesla, der viel teurer ist wie ein Benziner. Hm. Ja, doch, der viel teurer ist wie ein Benziner. Der E-Corsa kostet als Benziner nur ein bisschen weniger. Das heißt, dass über die Wartung und Öl und was du noch so brauchst, wird sich das dann wahrscheinlich ausgleichen.
Mhm. Ja. Ja.
Würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, aber das ist eine Menge Holz, ne? Ja. 1400
Euro. Rein auf Fahrleistung 1400 Euro in 10 Monaten.
Tja. Wahnsinn.
Sammelt sich schon ganz schön was an.
Das lohnt sich ja richtig.
Ja. Naja, wenn du jetzt mal, also ich kann glücklicherweise zu Hause tanken. Ich habe ein, zwei Mal auch auswärts getankt. Da bist du dann bei 80 Cent pro Kilowattstunde, leider. Also die hauen da richtig rein. Mhm. Das heißt, da bist du dann beim vierfachen Preis. Da kommst du da auch schon hin, ne?
Das ist genauso teuer wie beim Benziner.
Ja. Ja. Genau. Also das ist, da verstehe ich auch so nicht so ganz, warum das so handgehabt wird, weil so kriegt man die E-Mobilität natürlich nicht vorangetrieben. Ne?
Nee.
Aber na gut, das ist ein politisches Thema.
Genau. Ja,
kann man so oder so sehen.
Ja, ja, da wird sich ja...
Ich sage einfach, fahrt mehr Fahrrad.
Ja, genau.
Ja.
Ja, würde ich mal sehen. Also reines E-Auto, jetzt im Moment habe ich ja auch nur einen Hybriden. Da habe ich das jetzt, fehlt mir der Überblick, was wann verbraucht wird, keine Ahnung, und wie viel zurückgeladen von Benzin und wie viel aus der Steckdose, das kriegst du alles nicht mehr rausgerechnet. Krieg aber nächstes Jahr, wenn es denn die Lieferung zulässt oder das Unternehmen, dann würde ich im Mai oder Juni auch ein voll elektrisches kriegen, ja.
Brauchst du ja kein Jahr nennen. Also Mai oder Juni.
Ja, genau. Irgendwo da, Mai, Juni, kriegt man ein neues und dann 23, 24, 25, werden wir sehen. Genau. Ja. Sonst noch irgendwelche Off-Topic-Themen? Irgendwas Neues passiert, gekommen? Nee.
Nichts Weltbewegendes.
Okay. Ja, dann können wir ja mal mit unserem Topic anfangen, ne?
Jawohl.
Topic. Ja. Programmstrukturierung haben wir heute auf dem Plan.
Mögen die Spiele beginnen.
Ja, genau. Also ich habe früher, also wenn man damals mal angefangen hat zum Programmieren, dann hat man eben halt gesagt, ja, kann nicht so kompliziert sein, hat man alles irgendwie in einer Datei reingeschrieben, alles runterprogrammiert von oben nach unten. Wenn es kleine Maschinen waren, ging das. Aber im Laufe der Zeit hat sich natürlich jetzt so einiges getan, was man denn so alles mehr macht, nicht mehr so binäre Verarbeitung, sondern auch ein bisschen mehr Zeugs. Und dann will man das ja ein bisschen strukturieren eigentlich, ne? Programm. Weil ja, ewig scrollen nützt ja nichts. Ne? Fehlt einem die Übersicht.
Ja, du willst es ja auch wiederverwendbar haben, die einzelnen Teile.
Ja, das wäre das Beste, ne?
Genau.
Ja, genau. Ja. Und dann das erste allgemeine Programm, also wenn man jetzt mal bei Siemens guckt, da war es dann immer dieser OB1, ne? Heißt der OB1? Das ist dieser.
Der Organisationsbaustein.
Richtig, der OB1, den gab es.
Ich weiß es noch.
Ich habe mal irgendwas. so eine alte SPS, wo man, da gab es keine Möglichkeit zu strukturieren, sonst es gab nur diesen OB1, also anderes Bausteine konnte man gar nicht runterspielen. Und das war ein ziemlich, ja, einfache CPU, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, irgendwas mit U 100, EU 95, irgendwas, weiß ich nicht.
Ja, die alten S5 noch.
Ja, genau. Ja, jedenfalls, ja. Da war nur ein OB1 drin, der wurde zyklisch abgearbeitet. Diese Zeit stand auch irgendwie fest. 15 Millisekunden oder so, ich habe keine Ahnung, das war bei denen immer so festgelegt. Und da gab es ja noch einen OB30, der wurde dann schneller ausgeführt und der andere weniger und der andere Event gesteuert. Und jedenfalls waren das immer so bestimmte Organisationsbausteine, die irgendwas getan haben.
Also das, was in der Allgemeinwelt dann Tasks sind.
Oder? Genau.
Es gab ja dann nur einen.
Ja, es gibt da
einen. Ja, da gab es nur einen. Ja. Aber das. Ja. Das, also, ja. das, wie sagt man, Äquivalent in Codesys wäre dann ein Task, der dann auch zyklisch abgearbeitet wird.
Oder genau. Und dann
Event gesteuert oder.
Ja, das konnte man denn, gab es denn bei, das kam dann drauf an, was für CPU man denn gekauft hat. Und OB1 war dieser zyklische und dann gab es ein paar andere, weiß nicht. Ich kam nicht mehr drauf, wie die alle heißen. Bin kein Siemens Programmierer da gewesen, habe bei der S5 da irgendwie irgendwelche Projekte mal gemacht und mit der S7 auch irgendwann mal, aber ab Step 7 war das ja auch alles, da gab es eben halt mehrere Organisationsbausteine, die auch verschiedene Zyklen hatten, also verschiedene Zeiten. Und in der IC61131 Welt haben wir ja typischerweise diesen, wie heißt er noch? PLC, PRG oder sowas. Oder, nee, wie
heißt das? Damit fängt die Welt an, ja.
Aber
am ersten Tage entstand.
Ja.
Am ersten Tage entstand PLC, PRG.
Genau. Das Ding heißt einfach nur so, weil das Template das natürlich so kann oder so hergibt immer. Oder die IDEs, die es immer so anfangen. Aber der muss ja nicht so heißen. Also,
nee, das ist richtig.
Früher habe ich den immer versucht umzubenennen, so wie Patrick eben schon gesagt hat, in Main oder sowas, ne? Weil ich, wenn du aus der C-Welt kamst, hast du immer gedacht, da muss ja ein Einstieg, das muss dann Main heißen oder so. Aber war immer anstrengend, weil warum muss man das machen? Keiner wusste das und PLC, PRG unter Automatisierern ist irgendwie üblich, ne? Dann lässt man das so. Am besten lässt man das.
Ja, aber es ist auch gerade egal, wo der Einstieg wirklich ist.
Ja, genau. Aber da finden die Leute das dann eben halt auch und dann ist das der Einstieg, genau. Ja. Ja, und ab da, das ist dann der erste Typ, der Programmtyp, also PRG mit der Endung PRG auch. Bei uns jedenfalls, ich weiß gar nicht, der heißt.
Naja, in Codesys und.
Heißt der,
ne? Ja, POU. In Codesys gibt es ja nur das PRG, also das ist ja das ganze Programm.
Genau, PRG. Aber was haben die noch? Die haben, wie kann man, in denen konnte man noch so ein paar Unterdinge einbauen, so wie Actions. Benutzt keiner vor, Actions.
Inline-Funktionen.
Ja. Inline-Funktionen.
Sowas.
Genau. Ja, so ein bisschen Strukturierung war das ja irgendwie, ne? So.
Ja. Auf jeden Fall mal besser wie gar nichts.
Ja.
So, bei Methoden auf die Programme gibt es ja nicht. Und bei den Funktionsbausteinen oder Funktionsblöcken gab es ja auch nur die Aktionen.
Ja.
So als Art Inline-Funktion, die halt mit reinkompiliert worden ist. Da gab es ja dann keinen Aufrufstack dazu.
Nee, das ist einfach nur wie so eine Go-To-Anweisung oder sowas. Ne? Der geht dahin, führt das aus und kommt dann wieder zurück.
Ja, genau. Richtig.
Ja, da gab es keinen Stack und nichts. Das ist einfach nur so, ja, Inline-Funktion. Ja, genau. Ja. Ja, aber eine Action war oder ist zumindest, gibt es ja immer noch, also ich benutze die nicht oft.
Ja, doch.
Ja?
tatsächlich nutze ich die ganz gerne, ja, eben gerade so zum ein bisschen besser strukturieren, was der Ablauf ja ein bisschen unterteilt ist.
Okay.
Ganz geil mit Alarm, irgendwas, dass ich alle Alarme auf einem Fleck habe.
Ja, okay.
Das, was ich nicht ständig sehen will, das kann ich dann in so eine ja Action auslagern und dann habe ich ja das nicht dauernd im Blickfeld.
Ja, okay.
Also ich mach zum Beispiel dieses Init da ganz gerne rein.
Genau.
Ist auch so ein Klassiker.
Ja, das Init. Ja. Oder wenn du jetzt dann so Case-Anweisungen hast und sagst, das wird dir alles zu unübersichtlich, zu lang, dann nehme ich das Zeugs und pack das dann in eine Action rein. Ja. Das habe ich schon mal gemacht, aber ja, ist Geschmackssache. Also ich benutze sonst Actions sehr wenig, muss ich sagen. Ja. Aber das Init ist so ein Klassiker, genau. Das ist, kann man gut auslagern, denn. Ja, nächste Stufe, also Actions. Ja,
also was mich bei den Actions immer so ein bisschen irritiert hat, ist, also ich verstehe den Unterschied schon, aber so für die Programmstruktur jetzt ist es ja erstmal nichts anderes wie einen POU, also wie einen Programmaufruf. Also ja, von der Strukturierung, ja, nicht... Ja. Nicht vom im Sinne von Action versus POU, sondern nur von der Strukturierung. Weil ich rufe es eigentlich genauso auf.
Ja.
Ich habe allerdings, glaube ich, keine Ein-Ausgabe.
Nee, du hast auch keine lokalen Variablen dazu.
Nee. Du hast keine lokalen Variablen, genau. Aber von der Strukturierung ist es halt irgendwie nicht groß was anderes.
Nee.
Finde ich.
Nee, deswegen kann man das auch gerne dann in einen anderen POI reinbauen. Ne? Also ja, in einen ja anderen PRG, so könnte man das PRG, denn tun. Ja, ja. Und könnte dann aufrufen und dann hast du wieder lokale Variablen, die du da sonst nicht hast. Hm. Vielleicht will man das aber.
Ja, ja, das muss man abwägen, das ja, ist schon genau ganz klar. Ja, ja, ja.
Also, ja, die machen ja hauptsächlich dann eigentlich Sinn, wenn du das in einem Ablauf mehrfach aufrufen willst.
Ja.
Dann machen sie richtig Sinn, ja. Genau. Genau. Ja.
So, wenn du irgendwie doppelten Code hast und du willst die gleichen Variablen haben,
genau,
willst aber nicht globale nehmen, sondern nur die in deinen PRG, ja, dann wird es irgendwie Sinn machen, genau. Aber das mischt sich ja schon so langsam durch irgendwie, ne? Also das ist immer, ja, weiß man ja nicht, ob man das immer so. Aber ist eine Möglichkeit, sein Programm besser zu strukturieren, genau. Mhm. Genau.
Ja, mit dem Programm, also mit mehreren POUs zu arbeiten, da ist dann immer die Frage, rufe ich die in meinem Main oder in meinem PLC-PRG auf? Oder kriegt der einen eigenen Task? Also
ja,
rennt der in einer anderen Zykluszeit oder Event getriggert oder wie auch immer?
Ja, das kann man natürlich machen.
Gibt es auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
Ja, PRGs. Ja,
wenn man es mal verstanden hat, dann mit den Events, dann kann das schon echte Vorteile bringen. Ne?
Ja. Mhm. Klar. Events, Störungen, die erzeugt werden oder Interrupts, die erzeugt werden von, keine Ahnung, von der seriellen Schnittstelle oder was auch immer. Oder gerne genommen ist wohl eher so ein Event-getriggerter Eingang, zum Beispiel zum Zählen, ein Counter, die du dir selber bauen möchtest. Dazu kann man solche Event-getriggerten Programme dann benutzen.
Oder eine Lichtschranke, die, wo du darauf warten willst, dass du nicht dauernd abrufen musst.
Genau.
Ist die Lichtschranke blockiert? Ja, nein, ja, nein, ja, nein.
Ja, du musst nicht mehr pollen.
Also sagen, schick mal ein Event,
ja,
wenn es soweit ist.
Genau.
Das ist gerade so bei Prozesstechnik natürlich mega gut, ne?
Ja.
Ja.
Aber die weiß ich eben halt auch nicht, wie weit das verbreitet ist. Also dieses Pollen ist eigentlich immer das, was alle so machen, ne? Aber so ja. Event ist dann schon, das ist schon nur eine Nummer höher, dann ne? Steigst du dann schon wieder tiefer in deine Maschine ja, ein, ne? Also das
genau.
Ist dann,
und das ist jetzt wieder genau das, das gab es vorher nicht. Da war bloß dieses zyklische auf den Eingang gucken.
Genau, genau, ja.
Und die Eventmöglichkeit, die gab es dann erst später, was wieder woanders ganz normal war, weil im C-Bereich, da war das halt üblich.
Ja, ja, genau.
Dann
ja, du willst ja eigentlich nicht blockieren für irgendwas, ne? Also, oder dein Code dauert denn immer länger, weil er das immer alles abpollen muss, ja, jede Sache und fragt danach und das wird dann dadurch natürlich weniger, ne? Weniger Ablaufzeit, weniger Zykluszeit wird gefressen, weniger Ressourcen. Einzige, was passieren kann.
Wahrscheinlich hat sich das dann früher mit dem Watchdog gebissen.
Ja.
Der sagt, ich kann da nicht einen Task hinstellen, der auf ein Event wartet, das funktioniert nicht, weil der war ja auf den Zyklus angewiesen, auf diesen SPS-Zyklus.
Ja. Ja, also erst durch diese Multitask-Geschichten, Event getriggert gab es ja schon immer, auch auf Mikrocontroller. Also das ist immer Event getriggert gewesen. Also jede serielle Schnittstelle ist Event getriggert. Wenn irgendwas reinkommt, auf dem Interrupt konntest du dich immer irgendwie raufkommen, weil anders konntest du nie eigentlich mitkriegen oder du wolltest nicht auf serielle Zeichen warten. Oder immer pollen, ne? Also das will man nicht.
Das ist ja mein schöner Scanner, den ich hier habe. Das ist ja auch ein Interrupt, der dann Daten schickt.
Genau, genau.
Ja. Und ich möchte nicht dauernd gucken, drückt da jetzt jemand drauf.
Nee, das ist genau, das ist denn, es liegen Zeichen da, sind da abholbereit oder sind alle Zeichen angekommen und du kannst dann immer diese Zeichen einzeln abholen und guckst dann nach, was du mit den Zeichen dann machst. Das merke ich immer, wenn wir so Protokolle umsetzen, also serielle Protokolle. Auf unserem System ist immer taskgesteuert das Zeug und nicht Event getriggert. Und das heißt, wir pollen eigentlich immer darauf und gucken, wie viele Zeichen liegen im Buffer und holen uns die dann ab. Aber ich sehe nicht, wann das erste Zeichen kommt. Ich muss das dann parsen. Ne? Also das ist dann eine andere Vorgehensweise ist zwar auch
selber interpretieren.
Ja, du musst das denn selber irgendwie herausfinden, wo denn der Startpunkt ist, weil bei so einem Event getriggerten Ding, da weißt du, du hast eine Pause, passiert lange Zeit nicht, jetzt kommt ein Event und jetzt kann ich einsteigen und kann mit alle Zeichen, die jetzt kommen und weiß ganz genau, wie viele das sind, weil ich das Protokoll ja kenne, kann ich so lange lesen und sagen, jetzt ist gültig und schreibe es weg. Und das ist bei Event getriggert natürlich super schön, aber passt in unsere Welt Automatisierung nicht so richtig rein. Ne? Weil Event getriggert ist natürlich auch gefährlich. Ne? Hat immer eine höhere Priorität.
Das ist richtig.
Und du kannst dadurch...
Ja, war wahrscheinlich am Anfang auch gar nicht...
Nee.
Also ich sag mal PLC oder Automatisierungstechnik hatte ja ganz andere Bedeutung früher, wie sie heute hat.
Ja.
Also heute will man ja alles machen, was in C möglich ist und mehr.
Ja.
Früher war das ja wirklich Eingänge lesen, Ausgänge schreiben. Ne?
Ja, genau. Genau. Ja. Und so ein Protokoll hast du dann wahrscheinlich auf so ein extra Prozessormodul irgendwie umgesetzt und dann wurde das da reingesteckt.
Im eigenen IC.
Ja, genau.
Ja.
Ja, wir haben das dann gemacht und dann kriegst du das dann wieder zurück. Und heutzutage machst du das alles auf dem Main-Prozessor. Genau. Ja, ist alles ein bisschen anders. Ja, aber das wäre so event-getriggerte Programme sind dann in dem Sinne immer mit Vorsicht zu genießen, dass du dadurch ja bei einem Fehler dein Programm auch nicht mehr zum Ablaufen kriegst. Ne? Also die Terministik ist dann dahin. Weil die ganze Zeit...
Deswegen programmieren wir ja fehlerfrei.
Genau.
Genau. Stimmt.
Wir hören dann nicht mehr auf den Dings. Ja. Auf den Event. Ja, aber so nebenläufige Programme, also das heißt, diese Tasks dann aufzuteilen in, wenn wir mal Event gesteuert wegnehmen, aber zu sagen, ich habe einen schnelleren Task oder einen langsameren Task. Das heißt, weiß ich, wenn du jetzt einen Regler habe, der jetzt ziemlich schnell funktionieren muss, in 5 Millisekunden, eine Millisekunde, keine Ahnung, irgendwie schnell was ausregeln muss und das eigentliche SPS-Programm kann sich schon mal 50 bis 100 Millisekunden Zeit nehmen oder 10 oder was auch immer, kommt drauf an, auf die Maschine. Das kann man auch so tun. Ist aber die Frage, ob das oft so getan wird, weiß ich nicht.
Ich glaube es irgendwie nicht. Also ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber
Nee.
Ich kann mir das irgendwie nicht.
Also die meisten SPS-Programme, ja, die ich so gesehen habe, die sind immer auf 10 Millisekunden, weil das so die Standardeinstellung ist.
Weil es auch ausreichend ist im Normalfall.
10 Millisekunden ist ja auch.
Nee. Du musst ja auch erstmal die Hardware haben, die so schnell einliest, dass du genau. Auch alle Millisekunde ein neues Signal hast.
Ja.
Das vergessen ja die meisten. Das
ja, du hast ja auch. Ja
drei, viermal auf dem gleichen Eingangswert lesen.
Ja. Ja, du hast ja Eingangsfilter auch, ne? Also
ja.
mindestens 3 Millisekunden, oder?
Im Normalfall, ja. Also der Standard ist so. Es gibt natürlich schon sehr schnelle Sachen.
Genau, ja. Ja, aber die kannst du ja auch nicht mehr mit so einem Programm einlesen. Also das ist irgendwie Blödsinn. Also normalerweise hast du einen Filter von 3 Millisekunden, ist glaube ich so dieser Standard, digital in-out und
sind nicht 3 Klassen?
Ja, es gibt noch ein paar andere, also die auch schneller sind, aber diese normalen Eingänge sind immer entprellt auf 3 Millisekunden. Du willst ja nicht jedes Signal mitkriegen. Also das ist
ja, weil auch das Eingangssignal erstmal ansteigen muss auf die 24 Volt.
Genau, das auch noch. Und von daher, sage ich mal, so 10 Millisekunden ist eigentlich gut genug. Und für die meisten Programme, würde ich mal sagen, sind die 10 Millisekunden einfach zu schnell. Brauchst du gar nicht.
Ja, für die reinen Clip-Clap-Sachen, ja.
Ja, ja. Also da irgendwas einzuschalten oder eine Stern-Dreieck-Schaltung zu bauen.
Ja gut, da braucht man ja auch 100.
Ja, genau. Also da brauchst du sowas alles nicht. Oder so eine Rolltorsteuerung oder keine Ahnung, irgend sowas.
Rolltorsteuerung mit einer Millisekunde.
Ja, genau. Das muss ja schnell gehen. Der User muss ja eine Bedienung, ein Feedback kriegen.
Ja. Schnell rein und rausfahren können.
Ja, genau. Ja, aber auch Regler, ich denke, Regler, ich weiß wirklich, ich habe es auch nicht oft gesehen, dass sich das da einer Gedanken drüber gemacht hat, was da schnell und was langsam sein muss. Und es wird alles immer in einen Haupt-Main-Task dann aufgerufen, ne?
Ja, also da gibt es schon so verschiedene Sachen, wo auch gerade mit MATLAB jetzt so Hochabtastungen stattfinden, wo ich auch denke, die Hardware bietet es gar nicht, das Signal da zu verarbeiten.
Ja.
Es lohnt sich gar nicht, so schnell drauf zu hauen.
Ja. Naja, das ist. Überlegt man sich dann immer, was soll das? Ne? Also, ich denke mal so. Wird
besser simuliert mit MATLAB, als die Realität hergibt.
Ja, genau.
Ja. Ja, so ungefähr, so in der Richtung, ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, ist schon verrückt. Ja, aber das, ich sag mal, eine Millisekunde ist da schon, ja. Du musst den Code auch abarbeiten können, ne? Also deine Projekte, wenn die groß werden, die müssen dann eine Millisekunde auch irgendwie durchlaufen. So.
Ja.
Und das muss man immer im Hinterkopf haben. Und 10 Millisekunden oder 20 Millisekunden ist da eigentlich so, würde ich mal sagen, das ist der Standard, den man gut verarbeiten kann.
Ja.
Ja.
Ich muss zumindest demnächst meine Dachrinnenheizung mal vollautomatisieren. Also das heißt, ich wollte mal eine Steuerung, die ich halt hier rumliegen habe, dafür hernehmen. Und da wird mir wahrscheinlich auch ein Standardprogramm mit 100 Millisekunden weit ausreichen.
Ja.
Temperatur muss man schnell abtasten.
Ja, genau. Temperatur ganz schnell. Dachrinnenheizung oder was? Musst du deine Dachrinne heizen, damit das Wasser schön abläuft da immer, oder?
Ja, richtig, damit es nicht einfriert.
Aha.
Aber der wohnt ja so weit oben,
dass da keine Eiszapfen runterfallen können.
Ah, okay.
Der wohnt ja so weit unten, da gibt es noch hier so Temperaturen unter Null.
Ah, das gibt es für uns ja gar nicht.
Ja, ja. Wir sind oft genug im Pudding gefahren mit dem Auto.
Ja.
Das gibt es hier nicht mehr.
Nee, nicht so richtig. Letztes Mal war, Weihnachten.
Nein.
Nee, letzte Woche war es schon kalt hier, aber.
Ja, ja.
Das heißt bei euch 5 Grad, oder?
Nee, das war schon minus. Also wir hatten hier schon. War schon echt kalt. Ja,
aber eine Stunde.
Ja.
Nee, war schon mehrere Tage.
Ja, es war schon ein paar Tage kalt und die Eisschollen haben hier schon auf der Weser geschwommen. Also das war schon echt kalt. Aber das kommt selten vor. Also das war schon recht selten, also dass das so kalt war. Und es war kälter als im Süden. Also wir waren in der Zeit unten im Vorarlberg. Da war es wärmer. Das kommt nicht so oft vor. Aber ja, Minusgrade, nee, haben wir nicht. Aber so ein Regler, genau, so ein Temperaturregler, ein PT100, also so ein Metall, was ich erst so erstmal regenerieren muss, also da muss man nicht mit Millisekunden dran gehen, nee.
Das, da nicht. Nee. Aber es gibt auch verdammt schnelle Temperaturregler.
Ja.
Die wirklich schnell sind.
Ja, da habe ich noch nie sowas gemacht. Also Temperaturregler, wo du sagst, du hast jetzt so Kunststoff oder sowas, ne? Wo es dann wirklich auf das Produkt ankommt, dass das.
Ja, oder im Halbleiterbereich, wo du ganz wenig Fläche hast, die du zu beheizen hast, die du aber innerhalb von kürzester Zeit auf 200 Grad hochheizt.
Ja.
Das heißt, du hast nicht viel Metall, aber du hast wahnsinnig Heizleistung dafür, für die Fläche.
Ja.
Das geht dann schon enorm schnell.
Ja. Ja, dann für sowas muss man das wahrscheinlich haben, ja.
Aber es sind auch wieder so mehr oder weniger Spezialanwendungen, die mit der breiten Masse eigentlich nichts zu tun haben.
Ja, ja. Jo. Ja, was haben wir noch?
Ja, ich habe noch eine Vermutung, warum wir, also bei uns, das relativ wenig kennen, weil wir halt auch Multitasking auf Besteuerung können, ne? Also das heißt, wenn du wirklich zwei unterschiedliche Programme fahren willst, dann machst du das wahrscheinlich auch in zwei unterschiedlichen Tasks bei uns. Also das heißt, extra Programme. So. Deswegen vermute ich, sehen wir das auch sehr selten.
Ja.
Aber das sei dahingestellt. Ich, auch da wäre ich über Feedback gespannt, ob Leute da mit den Tasks viel machen.
Genau.
Ja.
Ja, also ich habe mal für sowas jetzt Dateihandling oder sowas, wo man sagt, man beobachtet jetzt einen bestimmten Pfad irgendwie auf der CPU oder so, den man dann nicht immer alle 10 Millisekunden scannen möchte, dann könnte man sich davor sehen, alle 10 Sekunden mal raufzugucken oder so. Das wäre zum Beispiel, um die Entlastung der CPU vorzunehmen, dass das nicht, das wäre so ein Ding, wo ich mal drüber nachgedacht habe. Aber so, wenn ich irgendwas schnell ausregeln will, dann ist es ein neues Projekt mit einem schnelleren Task. Genau. Also, das denn wirklich vermutlich, als Multitask dann mit parallel auf der mit den anderen Programmen läuft. Das wäre.
Ich weiß gar nicht, wie das bei der Sinomeric dann war. War das dann auch eine zweite CPU, die dann schneller war? Oder?
Wahrscheinlich. Also du meinst jetzt so bei den schnellen CPUen von Siemens oder was? Oder?
Ja, weil bei Siemens war das immer das gleiche Problem. Motion war dann immer Sinomeric.
Ja,
genau. So im Kopf, hab damit nie gearbeitet.
Nee, das kann ich auch nicht sagen, was da ist. Aber da ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, haben die da auch so ein Volksworks, glaube ich, drauf gehabt und was auch ein bisschen schneller und multitaskfähig war. Also das heißt, da konnten die ja wohl auch einiges machen. Die normalen S7 waren ja immer so, weißt du, so ein Standardprogramm oder diese OBs, die da abgelaufen sind und die wurden dann auch angetriggert um ein Vielfaches von dem anderen irgendwie, wurden dann dazwischen gepackt und wurden dann auch mit verarbeitet oder so, ne? Also das war quasi kein Multitasking als solches, sondern wurde eben halt mit eingeschoben. Und die Sinomeric, das war ja für CNC, Motion und sowas alles, genau. Das musste schon etwas schneller passieren, ja. Da denke ich schon, dass die kraftvoller waren. Aber habe ich nie mit programmiert, ne. Weiß ich nicht. Und bei den anderen CPUen, so wie bei 6F31 Standard-CPUen von anderen Herstellern habe ich immer nur gesehen, dass das Projekt immer gleich heißt auf der Steuerung. Default.
PRG.
Das hieß, immer Default PRG oder das Projekt hieß so irgendwie so, weiß ich nicht warum. Also es gab nur dieses eine. Man konnte kein zweites daneben packen. Du hast immer auf der Steuerung ein Programm raufgemacht.
Ja.
Das konnte zwar Multitask, also es konnte auch mehrere Tasks verarbeiten, wie auch immer das intern verarbeitet worden ist, aber es war immer nur ein Projekt.
Projekte installieren.
Ja, du hast nur ein Projekt und das hieß immer gleich, das hieß Default. Default PRG. Das war aber Das ist ja eine andere Vorgehensweise für die CPU und sowas alles. Also, und jetzt ist es möglich, eben halt auch ein zweites Projekt neben denen aufzubauen. Oder so kennen wir das eben halt. Also daneben verschiedene Projekte oder mehrere Projekte zum Laufen zu kriegen. Und das würde man heute...
Programmiersprachen.
Ja, auch das noch, ja genau. Um das nochmal völlig zu verwirren, also das wäre dann unsere Strukturierung. aber wir sind ja erstmal in einem Projekt drin.
Genau.
Da wäre dann die nächste Ebene Funktionsblöcke und Funktionen. Genau. Die man quasi jetzt.
Das, was ich in den POUs verwende, wären dann die Funktionsblöcke und Funktionen.
Ja.
Die dann wirklich direkt im Programm aufgerufen werden und nicht über einen einzelnen Task.
Genau. Ja, und den Funktionsblock und Funktion haben ja so einen Unterschied, ne? Ich hoffe mal, dass das alle Programmierer auch verstehen, was das ist. ein Funktionsblock hat immer hat einen eigenen Speicherbereich, der bestehen bleibt über die Aufrufzeit. Habe ich das richtig gesagt?
Es gibt ihn noch in demselben Zustand im nächsten Zyklus.
Genau. Also der hat ich weiß nicht, wie der nennt, statische? Nee, statisch heißt das nicht.
Nee. Der hat einen Speicher.
Der hat aber einen Speicher. Ja, so, Member-Variablen. Das Tolle daran ist, ich habe das früher, den Unterschied bei der Siemens, weiß man ganz genau, da gibt es den Instanz-DB, die man immer mitführen musste, für einen Funktionsblock. Also es gab ja, das müssen wir jetzt in der 6.11.31 ja so nicht machen. Das heißt, du machst einen Funktionsblock und dann hat er seinen Speicherbereich. Den definierst du und der ist da oben drin. In der Step 7-Welt machst du heißen die da auch Funktionsblock? Doch, die heißen auch FBs. Aber den musst du immer an DB mit auf den Weg geben. Und das sind die Instanzvariablen für diesen Funktionsblock. Und das musste ich immer den da dranhängen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber das war irgendwie, wenn man das mal vergessen hat, dann war das immer blöd.
War es so eine Funktion?
Ja, war es nur so eine Funktion praktisch. Ja. Ja, nee, der hat dann immer den gleichen genommen. Also man musste ja den einen eigenen Speicherbereich nochmal wieder zuordnen.
Ja, ich sage immer, wenn mich Leute, also wenn ich gefragt werde, was der Unterschied ist, sage ich immer, nutze Funktionen, wenn du dort Code drin hast, der in einem Zyklus durchlaufen wird.
Ja.
Sobald der zwei braucht, nimm Funktionsblock.
Ja.
So das ist so meine
ja.
Richtlinie, sage ich mal.
Ja, genau. Ja, du willst, also wenn du einen Zustand in den Funktionsblock speichern möchtest, der... Genau. Eben halt über längere
Zyklen. Über einen Zyklus hinausgeht.
Ja, dann musst du einen Funktionsblock nehmen, genau. Und das ist eben halt so. Und Funktionen sind deterministisch, das heißt, du immer wenn du die aufrufst, rechnet die was aus, geben die das wieder zurück. Genau das, was du da nennst. Und ein Funktionsblock kann beschäftigt sein, das Ergebnis eben halt später wiedergeben. Oder was auch immer. Und den musst du, der hat einen internen Speicherbereich, genau.
Er kann dir mehrere einzelne Variablen zurückgeben und nicht nur eine Struktur oder nur eine Variable.
Richtig. Genau. Das ist auch noch ein wichtiger Unterschied, genau. Ja.
Und ganz wichtig für die Wiederverwendbarkeit, keine globalen Variablen in Funktionsblöcken und Funktionen. Pfui, pfui, pfui. Ganz böses Pfui.
Ganz böse, ja.
Ja.
Das sieht so aus.
Dafür gibt es schlimm.
Ja.
Dafür gibt es dann In-Out-Variablen.
Ja, richtig.
Wo man die dranhängen kann.
Genau, das sind, man sagt ja, man nimmt keine Pointer in der 6.11.31, also ungerne. Also man hat die Möglichkeit, ja, schon, aber sollte man vermeiden, aber In-Out-Variablen wären sowas wie Pointer, sage ich immer, aber das ist im Prinzip in der modernen Sprache eine Referenz auf Variablen. Und die Referenz ist auch nichts anderes als Pointer, also das ist auch immer nur so ein Verstecken hinter irgendwas. Ich kann mit denen nichts mehr machen, also das ist eine Referenz, heißt, ich kann sie nicht verändern. So, das ist mit Pointern kann ich auch noch rechnen, das ist ein bisschen fies. Aber mit Referenzen kann ich nicht rechnen, aber ich...
Ja, die müssen halt zwangsweise belegt sein von
genau.
außen.
Genau, ne? Und die sind, sie sind da und ich kann sie nicht verändern, sondern das ist die Referenz auf diese Variable. Und die verarbeite ich in dem Funktionsblock. Und ich schreibe dann von außen, von innen aus dem Funktionsblock draußen auf Variablen, genau, direkt, ohne sie umzukopieren. Das ist manchmal sehr effektvoll und eigentlich vorzuziehen, bevor man immer alles umkopiert.
Ja, aber was schön ist, du kannst halt ganze ganze Strukturen übergeben.
Ja.
Und referenzierst eigentlich nur drauf und das ist schon
ja.
schon bleach, ja.
ja.
Schon gut.
Sehr effektiv und kann dann intern, und wenn man außen die Struktur ändert, dann kann man innen drin eben halt dann wieder andere Variablen nehmen oder wenn man sie nicht umbenennt, wird noch nicht mal was passieren. Also das heißt, das funktioniert genauso wie vorher auch. Aber das sind so, ja, es sind schon High-Level-Sachen, die nicht jeder so benutzt. Ne? Also In-Out ist nicht überall, sieht man nicht überall, sag ich mal. Strukturen schon eher.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke da immer nicht dran, dass es das auch gibt.
Ja, nee, ich nehme das gerne. Ich
ärgere mich immer, dass unser Standardfunktionsblock den nicht drin hat, weil ich den immer umbenenne als erstes.
Ah,
genau. Ja. Wirklich. Das
ja. Ja, aber wenn du so Strukturen hast, also du denkst dir was aus und das soll, ist dann eine globale Variable und benutzt die in Funktionsblöcken, dann ist es ja so, dass du in Funktionsblock jetzt irgendwas verarbeitest und dann müsstest du ja, weil es immer eine Kopie ist, wenn ich es jetzt als in verarbeite, muss ich es im Output wieder zurückschreiben.
Ja, richtig.
So, genau. Und dann breche ich mir wirklich die Finger dabei und so mit in-out.
Kopierst es dreimal um, das braucht Performance ohne Ende.
Ja, und so in-out schreibe ich direkt dort drauf. Ne? Also ich muss nichts
damit. Ja, bei so langsamen CPUs ist es schon so, ja.
Ja. Genau. Ja. Ja, und
ja, dann ich weiß gar nicht, ob das bei, nee, aber das ist, glaube ich, auch in der IEC definiert, diese Konstanten in Funktionsblöcken. Oder war das nur bei...
Ja.
Ja, genau. War Input Constant.
Ja.
Dann kannst du die ich glaube, in Codesys ging das. Dann sind das quasi Variablen, die in dem Rechteck im CFC zu sehen sind und da kannst du dann Konstanten draufschreiben, die du aber im PRG änderst. Also das ist, ich glaube, da muss ich irgendwie ein Bild oder irgendwas mal in die Shownotes schmeißen.
Ja.
Das ist ganz cool eigentlich, weil du kannst dann wirklich sagen, ich habe, keine Ahnung, zwei Ventiltypen, die haben aber denselben Funktionsblock und über diese konstanten Variablen kann ich in meinem Code die definieren, welcher Typ das sein soll.
Ja. Das praktisch Parameter, ne? Also werden
ja, so, wie Parameter,
genau. Ja, Veränderungen, ja, genau. Das ist schon cool, ja. Und die brauchen, die blendest du gar aus, die haben keinen Pin, die sind dann damit nicht im Weg. Das heißt, das taucht erst auf, wenn du einen Doppelklick drauf machst. Ja. Im normalen Code tauchen die zwar auf, also in strukturierten Text tauchen die auf und müssen dann auch belegt werden, aber im CFC zum Beispiel nicht. Das ist ganz nett, ja. Das heißt, du brauchst da jetzt keine Variablen definieren, wo die irgendeinen Inhalt haben oder eine Konstante dran legen, die dann einen Pin verbindet, sondern die sind dann wirklich direkt auf den Funktionsbaustein drauf. Das ist ganz nett.
Ja, du definierst sie von außen, intern sind sie halt eine Konstante.
Ja, das ist schon, genau. Ja.
Ist echt cool. Kann man schöne Sachen mitmachen.
Ja. Genau. Ja, und das Zeugs, also Funktionen, für Funktionen, was fällt uns noch so ein? Kalkulieren ist natürlich immer ganz, also was ad hoc auszurechnen geht. Keine Ahnung, Linearisierung, Normierung, also was
Skalierung.
Kann man, das kann man alles genau mit Funktionen machen. Braucht man nur einmal ja, schreiben.
Was auch immer schön ist, sind so Sachen wie Error-Codes oder sowas auszuwerten und einen String dann zurückzugeben, was der bedeutet.
Ja.
Sowas mache ich auch immer ganz gerne Funktion.
Ja. Aber wo wir gerade sagen, in Out-Variablen, wenn ich eine Funktion habe, ne, also das habe ich auch, wenn ich eine Funktion habe und in Out-Variable reingebe, also eine Referenz auf eine Struktur.
Geht das in Funktion?
Ja.
Funktionsblock.
Denn habe ich die
Möglichkeit. Funktionen wüsste ich jetzt nicht.
Doch, geht's auch?
Nee.
Denn, doch, das geht. Und dann habe ich die Möglichkeit.
Aber
die
haben gar kein Out.
Hä?
Die haben doch gar kein Out.
Nee, das machen wir. In-Out ist eine Referenz und das funktioniert auch. Und dann schreibst Echt? Du innerhalb der Funktion und hast praktisch einen Funktionsblock. Weil.
Richtig.
Ne? Du hast.
Das wie Step 7 das früher gemacht
genau,
hat.
Genau.
Oder jetzt nochmal. Wenn du es mitgibst.
Ja, weil das ist dann deine DB-Instanz, nämlich die Struktur.
Genau.
Und der Funktion ist dann die In-Out-Variable, die du übergibst. So. Und dann hast du den gleichen Effekt.
Davon würde ich aber abraten von der Anwendung.
Ja, wahrscheinlich auch.
Ja, es ist irgendwie, ist ein bisschen, also es ist sehr effektiv. Du kannst das sehen, dass in der OS-CAD wird das oft so benutzt. Die benutzen sehr viele Funktionen anstatt Funktionsblöcke und schreiben mit Referenzen, also in Out-Variablen. Und dadurch hast du ja hast eine mächtige Funktion und verbrauchst nicht so viel Stack. Und auch, also Memory ist klein. Und das Umkopieren von den In-Out-Variablen passiert dann nicht mehr. Also es ist schneller.
Ja.
Ja, nur so. Aber das ist auch eine ganz interessante Technik, also wenn man das so macht.
Wo ich manchmal ganz gerne Funktionen so ein bisschen vergewaltige,
ja.
ist, dass ich da tatsächlich das nutze, um auf Alarmlisten zuzugreifen.
Ja.
Da ich einfach sage, ich definiere die als Alarmfunktion, die dann von überall aus kann ich dann diese Funktion aufrufen und jetzt kommt wieder der Ding. Vorhin habe ich noch gemeint, keine globalen Variablen, ja. aber da drin.
Hast du eine globale
Alarmliste?
Ja, ja.
Aber da bringt einfach diesen enormen Vorteil, weil ich diese eine Schnittstelle habe, die ich global so verwenden kann.
Ja, okay. Ja.
Da ist dann das globale I drin.
Ja, richtig.
Ja.
Das ist dann wieder die Ausnahme von der eigentlichen Aussage, das so nicht zu verwenden.
Ja. So sieht's aus.
So ist das.
Ja, Ausnahmen gibt es immer.
Richtig.
Wenn man es einfach machen kann, sollte man es tun. Ja, das ist eben halt so.
Ja, ich sage immer, man empfiehlt ja immer, macht's nicht, außer ich mache es.
Ja, ist es okay.
Ja.
Ja. Ja, gut. Ja, und am Ende packt man das alles in eine Library, ne?
Die Programme eher selten.
Ja, PRG ist selten,
Actions eigentlich auch nicht.
Ja, die kann man schon in den Funktionsblöcken verwenden, aber
das ist auch. Ja, aber nicht, das ist nee. Ja nicht in. Also,
nee, die siehst du nicht. Also
in Libraries, selbst Programmbausteine sehe ich da selten.
Ja.
Packt man da auch eher weniger rein. Ich habe jetzt auch bloß ein, zwei Anwendungen, wo ich wirklich sowas drin habe.
Ich kenne eine, ja.
Weil ich in einen speziellen Programmteil verzweige, den ich an den Task hängen muss.
Ja, genau. Du musst dann zyklisch aufrufen, wahrscheinlich. Oder ja. ein Init ja. mal einmal ausführen oder irgendwas auch immer. Ja, ja, genau.
Ja, halt gerade jetzt mit diesen Test-Framework-Geschichten.
Ja.
Die melden sich ja in dem Programm an.
Ja.
Und da brauche ich einen Programmteil, wo sie sich anmelden können.
Ja.
Und der hat aber eigentlich nichts mit der eigentlichen Applikation zu tun. Die werden später quasi das PRG wieder zugelinkt.
Okay.
Aber das ist eine ganz seltene Anwendung, die ist ein bisschen sehr eigen.
Also in Libraries befinden sich eigentlich nur Funktionsblöcke und Funktionen.
Ja,
und Strukturen.
Ja.
Strukturen und Datentypen.
Genau, also Konstanten.
Globale
genau.
Variablen, Konstanten.
Genau, ja. Die man dann für den Anwendungsfall definiert. Und ja, das nennt man immer seine Library Utils, ne? Oder wie heißt die immer?
Ja.
Seine eigene.
Util 1,
Common.
Util 2.
Ja, Common.
Util. My Lip.
Ja, my. Genau, meine Funktion, die ich immer benutze. No, das ist ja. Ja, so passiert das. Hm. Ja, und dann verwende ich die selber immer wieder, genau.
Wenn du sie wieder findest.
Wenn ich sie wieder finde, genau. Das ist einfach, da scheitert das meistens dran, genau. Aber wenn ich sie dann wieder finde, verwende ich die dann auch wieder, genau. Aber sonst eher selten. Also Wiederverwendbarkeit, ich bin immer noch der Meinung, wir sind noch nicht da, wo wir hingehen sein könnten mit Wiederverwendbarkeit. Aber das ist ein anderes Thema. Jeder wurschtelt so seine eigene Library zusammen und baut sich seine Bausteine und Hilfsmittel und sowas alles. Und dann bleibt das immer bei einem selber. Es ist leider so. Ja, so arbeiten wir halt, ne?
Ja.
Ne? Ja.
So ist das.
Werden wir so schnell auch nicht ändern. Aber
bei verschiedenen Bausteinen ist das so, bevor ich auf die Suche gehe, wie der Baustein geschrieben wird, schreibe ich den schnell selber.
Ja.
Ob es ihn irgendwo in der Bibliothek gibt, den ich anwenden kann.
Ja. Ja, Libraries, die man sonst so sieht, ist eigentlich so, meistens sind es System-Libraries, die man verwendet, die du brauchst, um auf Hardware oder auf IOs zuzugreifen oder eben halt File oder keine Ahnung, was auch immer, die vom Hersteller mitgeliefert werden. Die muss man benutzen. Und die anderen machst du ja selber, ja, genau. Aber so die Idee von OS-Cut ist schon nicht schlecht. Aber die haben wir letztens auch drüber diskutiert. Sie ist einfach zu groß.
Ja.
Sie ist einfach zu groß. Ich weiß nicht, wie viele Bausteine da drin sind. Ich muss jedes Mal, ich glaube, wir haben da irgendwie standardmäßig eingestellt, dass wir 1024 Funktionsblöcke oder genau. Sowas. Irgendwie sowas, ne? Und dann ist das verdammt nah dran, ne?
Ja, dann wird's so unübersichtlich.
Ja. Es dauert so lange, die Kompilierungszeit auch, ne? Also, der nimmt ja alles mit rein.
Ja, die finde ich gar nicht so schlimm, aber alleine finde ich dort drin, das Richtige zu finden, ist schon.
Ja. Das Wahnsinn. Müsste man in einzelne Teile, so wie sie das strukturiert haben, in einzelne Libraries reinpacken, denke ich mal. Aber man kann da ja teilen.
Darüber streiten sich dann die Experten. Ne? Die einen sagen, möglichst viele verschiedene Bibliotheken.
Ja.
Wie machst du die Aufteilung? Wie ist das, machst du es falsch?
Ja, wie machst du es falsch, genau. Ja, aber
wie machst du es am falschsten?
Ja.
Ja, aber ich bin der Meinung, also die es ist schon übersichtlicher und auch zum Warten dieser Wiederverwendbarkeit, also das heißt, wenn du jetzt sagst, da ist ein Fehler drin in der einen Library, dann findest du vielleicht einen Spezialisten, der irgendwie da mit der zu tun hat und der muss nicht die ganze Library durch Forsten da und mit kompilieren. Also von daher kann er die Fehler besser finden, finde ich jedenfalls. Aber okay, das ist Streitpunkt, genau. Gerne Feedback, wenn wir hier Blödsinn reden. Kann uns einer das besser...
Wenn ihr Blödsinn redet.
Ja. Wenn du Blödsinn... Genau. Sagt uns Bescheid, genau. Aber sonst... weiß ich eben halt auch nicht, wie man da einen sinnvollen Weg findet, aber ich finde es eben halt OS-Cut zu riesig. Also früher war da ja auch noch das Netzwerk drin, das haben sie ja mittlerweile rausgenommen. Gibt es da zwei.
Ist das raus?
Ja, es gibt ein Netzwerk und eine allgemeine. Und das ist war früher auch mal eine Einer drin. Es gab nur eine. Genau. Ja, gut. Was gibt's noch sozusagen zur Programmstruktur? Gibt es da noch irgendein Element, was wir vergessen haben?
Ja, das geht nachher dann in die Programmiersprache. Da hätte ich jetzt gesagt, das könnten wir das nächste Mal behandeln.
Genau, so Programmfluss meinst du jetzt, ne?
Ja, genau.
Ja,
das. Und das waren jetzt die Typen. Ich glaube, wir sind schon bei knapp 2 Stunden. Kann das sein?
Weiß ich gar nicht.
Jo. 1,58. Oder nein. Sitzen wir seitdem zusammen?
Ja, nee,
das sitzen wir zusammen.
Eine Stunde.
Eine Stunde jetzt, genau.
Ja, ja,
das,
genau.
Ist, das ist doch perfekt.
Aber es passt gut, ja.
Ja. Genau, und den, den Programmfluss, das können wir ja dann das nächste Mal machen. Und wenn wir jetzt da nichts Grobes vergessen haben, Programmstruktur, ich denke mal nicht, es gab nur Programme, Action, Funktionsblock.
Nee, über die Datentypen haben wir das letzte Mal gesprochen.
Genau.
Jo.
Ja. Dann war es das erstmal für uns heute über unseren Topic, würde ich mal den zumachen. Was haben wir noch?
Tja, dann kommen wir zu den News, ne?
Ja.
Hast einen Patrick war, glaube ich, da.
Ja, SBS-Messe in Nürnberg.
Ja. Genau. So sieht man mal, wie lange wir nicht aufgenommen haben.
Ja, genau. November, genau.
Ich habe eben gesehen, dass hier nur 2019 aufgeschrieben ist. Ich habe eben parallel aber bei Messago die 2022 Fakten mal rausgesucht.
Ja.
Also gefühlt war deutlich weniger los.
Ja.
Man hat viel mehr Zeit gehabt, sich mit den Leuten zu unterhalten am Stand, wie sonst.
Ja, das ist doch schon mal gut.
Ja, das war auch.
Also für mich war es gut.
Ja.
Haben sich einige interessante Sachen ergeben, tatsächlich.
Sehr schön.
Ja, aber die Zahlen sagen, ob das weniger los waren. Also Besucher waren es 2019 noch 63.000. Und dieses Jahr hatten die 44.000.
Ja.
Also es ist schon, sind schon.
Es war auf den Gängen deutlich mehr Platz, hat man schon gemerkt.
Es ist ein Drittel weniger, ne? Das ist schon heftig.
Ja.
Das geht, wenn ich das hier richtig sehe, auch quasi weiter so. Die Fläche waren 112.000 Quadratmeter. Dieses Jahr und 135.000 2019. Das heißt, da fehlen auch mal ein Fünftel.
Hm.
Die Aussteller, habe ich die auch, 999 dieses Jahr. Jo.
Ja, genau. Ich glaub,
genau ein Drittel.
Ist ja. Ist auch ein Drittel weniger. Ja, und das. Also, das kam jetzt zustande, weil, glaube ich, die internationalen weniger da waren, oder?
Ich glaube, gerade China war auch nicht da, ne?
Ja, China.
Ich glaube, die langfristige Planung war ein bisschen blöd. Ob es jetzt stattfindet, ja oder nein, ne? Und dann
ja, genau.
Okay.
Weil die Stimmung an sich war gut.
Ja.
Also die war auch tatsächlich so ein bisschen Aufbruchstimmung, hat man trotzdem das Gefühl gehabt, dass endlich mal wieder Messe ist und dass man sich mal wieder zusammensetzen kann und fachsimpeln kann.
Ja.
Wurde auch rege genutzt.
Ja, glaube ich wohl. Nicht schlecht. Ja, und tolle Innovation gesehen. Hast du?
Ja, das M100-System, ne?
Ja, das meine ich jetzt nicht unbedingt, aber ich meine jetzt überhaupt mal. Für SPS, also das ist ja nur Hardware, also wenn du so willst. Aber wenn ihr sagst, so richtig, was richtig tolles, neues.
Innovation in der SPS-Programmierung.
Automatisierungswelt.
Ja, da gab es dann nur, wo ich im eigenen Auftrag unterwegs war, hochinnovativ.
Ja, okay.
Hab keinen Stand gehabt.
Ach so, du warst, du hast deine Sache. Ja, jetzt verstehe ich. Ja,
aber hab da fleißig Werbung gemacht.
Ja.
Und das könnte dann auch tatsächlich interessant werden.
Mhm. Aber sonst ist die
Ende Januar ist.
Ja.
Nee, Ende Januar habe ich Release-Termin.
Okay. Für dein Test-Framework, ja. Okay. Ja, nee, ich warte ja mal so auf so irgendwas. Super tolles.
Weil weil ich behaupten alle, die haben wahnsinnig was Tolles gemacht, aber ich meine. Die Motion-Sachen wie XTS und so von Beckhoff, die sind halt jetzt auch so langsam Ja. Die meisten brauchen es ja auch nicht. Welcher Maschinenbauer braucht denn jetzt schon XTS, der es wirklich benötigt?
Ja.
Sind jetzt auch nicht so viele.
Ja.
Oder dieses X-Planar oder wie das alles, das Zeug da heißt.
Okay. Nee, also für mich ist es eben halt so, okay, weiß ich nicht. Die Automatisierungsleute irgendwie zu unterstützen, dass da irgendwie schneller, besser, irgendwas einfacher funktioniert oder so. Das wäre immer ganz nett oder so, weiß ich nicht. Weil die Hardware, ja, die müssen alle innovativ sein, was Hardware angeht. Und wir haben da ja auch was Neues gemacht, aber das ist eben halt Hardware, Anschlusstechnik, bla bla, und wird irgendwie schöner, besser. Leistung, Getür,
schneller.
Ja, genau. Sowas passiert natürlich die ganze Zeit, ne? Aber so, wenn du jetzt sagst, hier, weiß ich das, eine Innovation in den Ablauf, in der Projektierung, wenn du jetzt sagst, ja, in Testen zum Beispiel, ja, da irgendwas, das wäre ein Fall, oder.
Es sind halt alles Softwarelösungen, ne?
Ja, naja. Ja. Ja, aber da
die,
wird.
Die gibt vom Hersteller eher weniger.
Ja, genau. Da hätte ich jetzt auch irgendwie. Warte ich immer noch drauf, dass da irgendwie mal was passiert wird.
Wobei ich da tatsächlich mir schon mal angeguckt habe, jetzt im Vorfeld, was so ein kleiner Stand auf der SPS-Messe kostet, ne?
Ja. Ja, kannst du. Da musst du erstmal reinkriegen, das Zeug.
wär eigentlich kein Thema, da so einen kleinen Stand, der kostet, sagen wir, 6.000 Euro.
Ja.
Für die Zeit.
Okay.
Was heißt klein? Ein Stuhl.
Nein. Ja, halt wirklich halt diese kleinen Seitenstände, wo du halt einen Tisch und zwei Stühle dran hast.
Ja, okay. Ja. Also 4 Quadratmeter oder was die da haben.
Ja, ich meine,
oder 6, mal schauen. 2x3 oder sowas.
Ja.
Das fand ich jetzt schon gar nicht so schlecht. Also wo man sagt, ja, gut, das Marketinggeld kann man in die Hand nehmen, aber ich glaube, wir werden es anders nutzen.
Ja. Okay.
Auf die Messe setze ich mich da nicht, weil da kommt eh keiner vorbei und hält bei dir an und fragt dich und fragt nach.
Nee. Musst du ja erstmal reinkriegen, die Leute, ne? Also die müssen auch anhalten und müssen sich interessieren für das Thema. Also musst du vorher auch schon was tun und das kostet dann auch nochmal das Gleiche, ne?
Ja, ja, richtig.
Ja.
Ich würde kommen. Wenn ein vernünftiges Bier ist, komme ich.
Genau. Also zwei Kunden hast du schon mal. Oder zwei, die also du volllabern kannst.
Wenn ich auf dem Stand kein vernünftiges Bier hätte, dann hätte ich was falsch gemacht.
Okay.
Dann kommt auch und keiner mehr, ne? Du brauchst es einmal.
Ja. Und wenn ich das mit einer Rucksack reinschmuggel.
Ja. Ja. Kontrollieren die nicht, was da auf dem Stand ist.
Nee.
Ja, gut. Ja, dann wollte ich mal sagen, 2023, Stand gekauft.
Wir kommen.
Ja.
Und dann zeigt uns Patrick die Innovation 2023 in der Automatisierungstechnik.
Ja.
Sehr gut. Und mal gucken. Ja, aber ja, jetzt können wir, ich denke mal, so zumachen. Haben wir, glaube ich, sonst alles gesagt. Erstmal über.
Ja, wenn noch jemand irgendwas erlebt hat, spreche er jetzt. Ich habe nichts erlebt.
Nee. Nee. Alles
nicht wirklich
normal gelaufen.
Dann schließen wir quasi das Jahr ab.
Genau.
Genau.
Wünschen allen.
Allen, die es hören, bis dahin einen guten Rutsch.
Richtig.
Genau.
Die es danach hören, sonst neues Jahr.
Ja.
Genau. Alles Gute für 2023 und folgende. Je nachdem, wann ihr das hört.
Genau. Auch in 400 Jahren noch.
Genau.
Falls das einer in 400 Jahren hört. Es geht um das Jahr 2023.
Wenn es da noch Silvester gibt.
Ja, das weiß man auch nicht. Nee.
Nee. Vielleicht hat Patrick das dann schon aus Innovation wegrationalisiert.
I will do my very best.
Okay.
Ja, sehr gut.
Ja, dann wünsche ich allen Hörern alles Gute und wir hören uns das nächste Mal und dann auf Wiedersehen.
Bis bald. Hören.